Mach den Laptop auf und hör uns zu, denn wir reden heute über Bücher. Geschwister brechen heute ein Tabu. Wir sprechen heute nämlich über Bücher. Moritz und Melina lesen gern. Am allerliebsten viele schöne Bücher. Büchertalk wird jetzt wieder modern. Mit Moritz und Melina.
Lesewurm. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde des Bücherduetts in Augsburg zu Hause in der literarischen Welt daheim auf Radio Stay FM. Und es nehmen wieder teil, wie gehabt, Moritz, Starbuchhändler, Analogexperte und Bruder von drei Geschwistern.
Auch dabei Melina, Lesemaschine, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Liebhaber von Schachtelsätzen, seit neuem Kurzhaarfrisurträgerin, Wortakrobat, fühlt sich in der Höhe aber nicht wirklich wohl und ja.
Vier Bücher werden von uns heute wieder wie üblich erörtert, davon drei Bücher mit einem aktuellen Anlass, also nicht inhaltlicher Art, aber publizistischer Art und ein Klassiker.
Genau, wir haben dabei heute von Michaela Murgia, Kiru, ist schon als Taschenbuch erschienen, von Karl-Heinz Ott und Jeden Morgen das Meer. Weiß ich nicht ganz genau, wie die Lage ist, weil durch Corona alles ein bisschen durchgerüttelt worden ist, aber scheint auch als Taschenbuch, kommt noch. Burkhard Klausner vor dem Anfang, ganz frische Taschenbuch-Neuerscheinung. Und dann von Literatur-Nobelpreisträger Yasunari Kawabata, Die schlafenden Schönen, unser Klassiker für heute.
Genau, das sind unsere vier Bücher. Und wir starten in besagter Reihenfolge mit Michaela Murgia, Kiru.
Was wir noch sagen wollten, weil da haben wir wirklich noch auch im Nachhinein zur ersten Sendung auch immer die Frage gestellt bekommen, wie wir auf die Bücherauswahl kommen.
Du hast völlig recht, da wäre ich jetzt drüber gegangen. Das haben uns ein paar Leute gefragt, wie kommt ihr denn jetzt dann zu der Auswahl der Bücher? Also wir haben eben also immer drei Bücher mit einem aktuellen Anlass und einen Klassiker. Und
genau, und da haben wir einfach dadurch, es ist oft, dass wir quasi bei denen mit aktuellen Anlass eigentlich Taschenbuch-Neuerscheinungen nehmen, also ein Buch, das schon mal quasi als Hardcover rauskommt, bis das Taschenbuch kommt. Hat zum einen den positiven Effekt, dass wir irgendwie immer ein bisschen hinten dran sind und es ist auch mal was Neues.
Kurze Zwischenfrage, als Nicht-Buchhändler kennt man sich da vielleicht nicht so aus. Ist es immer so, dass Bücher erst im Hardcover erscheinen und dann später als Taschenbuch rauskommen?
Nee, es gibt nämlich die Schöne, was die Verlage umsatztechnisch noch etabliert haben, das Format Paperback. Das ist im Grunde
ein Zwischenformat
ein bisschen, aber auch es gibt es mittlerweile, das ist einfach damit zum Geld machen, einfach, dass auch Bücher teilweise als Paperback und wirklich als Taschenbuch quasi neu erscheinen. Ich weiß, dass das DTV hat ja zum Beispiel diese Sparte DTV Premium, Sokamp hat Sokamp Nova und das ist so, aber es ist in der Regel ist eigentlich der klassische Weg, Hardcover und es ist ja auch nicht so, dass jedes Buch als Taschenbuch dann erscheint.
Ach, das ist nicht so, nein, das wusste ich auch nicht.
Es ist zum Beispiel ganz viele Verlage, die haben gar keinen eigenen Taschenbuchverlag in sich, also die haben wirklich nur Hardcover und da Taschenbuch erscheint dann in einem anderen Verlag, da verkaufen sie die Rechte. Und es ist zum Beispiel auch Hansa und sowas, sind ja auch anteilig an DTV. DTV ist ja quasi in Anführungszeichen kein eigenständiger Verlag im normalen Sinn, sondern das ist quasi ein Verlag, wo mehrere Verlage einzeln anteilig sind und die über diesen Verlag ihre Taschenbücher rausbringen, aber die eigenen Bücher nur als Hardcover bei sich sozusagen. Ah. Ist ein bisschen verdruckst.
Ich verstehe, ich habe es verstanden, glaube ich.
Genau, und hat sich einfach so ergeben, dass bei uns vorrangig Taschenbuchneuerscheinungen sind und den Klassiker, da einigen wir uns immer neu.
Da einigen wir uns immer neu, genau. Und so ist, wir hoffen, dass die Fragen damit geklärt sind. So kommen wir zu unseren Büchern.
Können wir anfangen.
Ja, also unser erstes Buch, das wir besprechen, da war jetzt der aktuelle Anlass wo ist es jetzt erschienen?
Bei DTV ist der gekommen.
Okay.
Ja. Okay. Auch witzig ist es eigentlich, wir haben dieses Buch nur genommen, weil auf dem Cover ein Stockfoto eines sehr gut aussehenden Mannes, das der Melina sehr gut gefallen hat.
Das kann ich nicht leugnen und ich bin tatsächlich ein Coveropfer. Ich habe schon viele Bücher nach Cover gekauft. Da bin ich aber, glaube ich, in guter Gesellschaft.
Absolut. Ich meine, du bist quasi bibliophil.
Ja, und ich bin vor allem, das Auge liest mit. Ich möchte das Buch danach ja auch im Buchregal stehen haben.
Aber das ist das wirklich, das ist das Schöne. Es gibt ja wahnsinnig viele, mittlerweile ist es ja voll im Mainstream angekommen, bibliophile Bücher heißt Bücher, die wirklich sehr wertig sind, sehr schön sind, sehr aufwendig sind. Die andere Bibliothek, das ist auch quasi ein Verlag, die bringen einmal im Monat ein Buch raus. Wahnsinnig aufwendig, ganz, ganz tolles Papier, tolle Illustrationen, toll gebunden und alles Mögliche. Und das ist
haben halt gemerkt,
mittlerweile
dass
im Mainstream,
es Leute anspricht, weil ich frage mich, wie die E-Books, nach welchen Kriterien suchen Menschen ihre E-Books aus?
Ja, E-Book ist im Grunde eigentlich so in die Sparte verkommen. Ich bin unterwegs und will nicht so viel schleppen.
Ja, genau. Ja, also das Cover von Kiru hat mich tatsächlich angesprochen. Ein netter jungen Kopf, schwarz-weiß, Wuschelkopf. Und was mir noch aufgefallen ist, dass die Michaela Murgia tatsächlich die erste weibliche Autorin ist, die wir besprechen.
Ja.
Das tut auch nicht mehr zur Sache, aber mir ist es einfach aufgefallen. Ja, genau, das ist so. Und jetzt möchte ich kurz zusammenfassen, um was es in Kiru geht. Moritz, ergänze mich, wenn Wichtiges mir entgangen
sowieso.
Ist. Kiru ist ein Liebesroman und erzählt die Geschichte einer nicht so ganz in eine Form passende emotionale Bindung zwischen der 38-jährigen Theaterschauspielerin Eleonora und dem 18-jährigen Musikstudenten Kiru. Sie nimmt ihn unter ihre Fittiche und führt ihn in ihre schillernde Künstlerwelt ein und bringt ihm bei, was sie so über diese Welt gelernt hat im Laufe ihres Lebens. Und er wiederum öffnet ihren Blick wieder für Seiten des Lebens, die sie vielleicht aufgrund der Tatsache, dass sie einfach schon viele Erfahrungen gemacht hat, so nicht mehr sieht. Der Roman lebt davon, finde ich, dass die Rolle, die die Eleonora dabei einnimmt, bis zuletzt so ein bisschen uneindeutig ist. Also sie ist auf der einen Seite Lehrerin, sie ist aber auch Mutter für ihn. Manchmal ist sie oder häufig ist sie auch wie eine Art Geliebte. Eine Mentorin könnte man auch sagen. Also von allem etwas und aber nichts ganz davon.
Ja, da würde ich schon mal, das finde ich nämlich spannend, weil ich habe das so gar nicht als Liebesgeschichte gelesen. Ich habe das wirklich mehr so gelesen, wirklich wie so dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis im Grunde. Also einfach ein Mentor, der einen einfach irgendwie in allen Bereichen als Lehrer zur Verfügung steht.
Also, dass die Beziehung nicht eindeutig einzuordnen ist?
Ja, das auf jeden Fall.
Aber
ich meine, das ist ja wirklich nur der Schluss, wo wirklich so eine Art Erotik oder irgendwie...
Aber fandest du nicht, dass gerade vom Kiru eine sehr große, fast Vergötterung ausgeht für diese Eleonora?
Ja, in dem
und
Sinne.
Und auch Hoffnungen, dass daraus vielleicht mehr entstehen könnte.
Das, also auf jeden Fall dieses, wo du sagst, irgendwie so dieses bisschen anhimmeln, aber ich hatte es nie im Sinne von einfach wie eine Verknalltsein gelesen. Ich hätte das wirklich wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, du bist Schüler und der große Meister, so ein bisschen dieses Verhältnis.
Mhm. Und auch da schwingen vielleicht erotische Gefühle mit, sagen wir mal. Ja. Es war keine sexuelle Beziehung, so viel kann man ja verraten. Hm. Es ist bis zum Ende keine sexuelle Beziehung. Aber vielleicht dadurch...
Nimmst du jetzt, glaube ich, dem Buch viele Leser weg, indem du das gesagt hast.
Nein, weil, so habe ich es mir hier sogar aufgeschrieben, was ich gut fand, ist, dass nicht jedes Klischee bedient wird. Also man erwartet die ganze Zeit, die springen jetzt in die Kiste miteinander. Ja.
Ich finde, das Buch war ja nur, also mir hat es nicht gefallen, schon mal so viel dazu. Ich fand, das war eigentlich einfach nur künstlich und einfach nur so künstlich und plakativ. Also ich war jetzt nicht irgendwie ein Klischee von wegen, dann das miteinander dann ins Bett hupfen oder sowas, aber es war einfach von der Art her irgendwie jedes Klischee. Und einfach nur, also ich fand es einfach super affektiert und künstlich, ehrlich gesagt, das Buch.
Ich fand es Ich fand es absehbar. Also mir war von vornherein klar, dass diese Beziehung, welcher Art sie auch immer ist, ein Ablaufdatum hat. Das war mir im Vornherein klar. Ja. Das ja. liest sich auf Seite 3, wusstest du, dass das nicht funktioniert. Aber also, dass das so konstruiert war, ich finde, es gibt diese Beziehungen, die aufgrund von, du vergötterst jemand, der, also es passiert ja im Künstlermetier. Mhm. Und sie kennt sich in dieser Welt, wo man irgendwie die richtigen Leute kennt, ja. Und sie nimmt ihn ja auch öfter mal mit zu einer Vernissage, ja. wo diese ganzen wichtigen Leute da sind. Mhm. Und da will er natürlich rein, ja, das ist auch sein Ziel. Und durch diese Vergötterung, glaube ich, entwickeln sich viele Gefühle, die nicht so eindeutig zuzuordnen sind.
Ich weiß, was du meinst, aber tatsächlich das, was ich so konstruiert und so künstlich fand, das war ein bisschen auf einer anderen Ebene. Ich fand, dass man hat so gemerkt, die hat sich irgendwie so kluge Gedanken gemacht und wollte sehr psychologisch sein und die, wie wenn sie in dem Buch da immer die Leute analysiert.
Aber es ist doch voll wichtig, dass sie sich Gedanken macht. Also ob die
klug waren. Aber darf ich noch ausreden? Darum geht es eben, dass diese Gedanken, die hatten keinen Boden für mich. Ich finde, das war alles so gewollt.
Das habe ich nicht so empfunden. Ich fand es nicht gewollt. Ich fand, es war der Versuch, in den Mikrokosmos einer zwischenmenschlichen Beziehung einzutauchen, die nicht eindeutig zuzuordnen ist, die viele Facetten aufweist. Was mich gestresst hat, ist tatsächlich, dass mir ihre Motive nicht ganz klar geworden sind. Mhm. Also warum hat sie denn den... Es hatte was von Machtspielchen. Also ich glaube, sie wusste, welche Bedeutung sie für ihn hat und es wirkte oft so, als wäre sie die verzweifelte Anerkennungssuchende.
Zum Schluss kam das, finde ich, dann nochmal raus, dann irgendwie, wo sie sich dann schon so entschieden hat, so quasi, dass das auseinandergeht und sie das ihm auch so sagt, wo sie dann nochmal so quasi dann irgendwie nachsinniert, was sie daran hat und irgendwie so quasi die Welt aus den Augen dieses unverbrauchten jungen Spatzes zu sehen. Mhm. Das finde ich, zum Schluss kam das dann noch ein bisschen.
Mhm. Ja, und ich meine, was ich auch ein bisschen unangenehm fand, ich habe mich oft als Voyeuristin gefühlt in dem Buch. Ja. Es wurden Sachen beschrieben, die ich irgendwie, wo ich mich als Leser eigentlich das war mir zu intim, was komisch ist, weil es gibt Bücher, die sind durchaus intimer und da stört es mich nicht. Aber es hatte vielleicht sowas von exhibitionistischer Darstellung. Mhm. Es hatte was so von, schaut her, so ist es bei uns.
Ganz weißt genau, du, wie ich meine? Genau, das ist das. Das hatte ich nämlich auch und das waren die Gefühle, wo man es einmal richtig irgendwie unangenehm war. Aber ich habe das nicht so als Voyeurismus empfunden, sondern ich habe das viel mehr empfunden, als jetzt irgendwie wirklich, Entschuldigung, dass ich das so oft sage, einfach so künstlich, so verkünstelt, künstlich affektiert. So richtig so, wenn sie dann irgendwie die Pommes isst und da dann irgendwie die hochgeschwollene Analyse dann ihrer selbst dann da irgendwie noch mit reinlegt und dann der Blick von ihm, der dann irgendwie das und das aussagt.
Ja, aber was ich in dem Buch gut finde, es gibt diese Beziehungen in echt. Es gibt die Beziehung, wo du dir denkst, ja, okay, und dann kriegst du du stehst auf den Künstler und du willst da irgendwie selber hin und dann, es ist aber alles so super schwierig und es strengt dich im echten Leben ja auch an.
Ja.
Egal, ob die Frau, ich finde das jetzt auch nicht so spannend, Macron und seine ältere Frau, weißt du, so, dass das, ich finde das auch kein Schocker.
Ja.
Also, weißt du, die Tatsache, dass sie älter ist und er jünger, wird ja da so ein bisschen
Das ist aber tatsächlich Macron und seine Frau ist eine ganz witzige Analogie, weil sie war ja wirklich mal seine Lehrerin.
Ah ja, schau her.
Ja,
dann gibt es da tatsächlich eine Parallele, ja. Aber das finde ich jetzt gar nicht so. Also,
genau, das ist gar nicht der Schocker, das ist der Altersunterschied.
Das
der
ist kein
findet,
Schocker.
Der das findet, fand ich, da geht es eher tatsächlich darum, um die unterschiedlichen Positionen und Lebensphasen, in denen die sich befinden.
Ja.
Aber das ist kein
Schocker. Und weißt du, was das Ding ist? Ich glaube, dich nervt, weil dich sowas, wenn dir im echten Leben eine Person über so eine Beziehung was erzählen würde, würde es dich auch nerven. Weißt du, wie ich meine? Aber das gibt es. Also ich glaube nicht, sie hat in dem Sinn konstruiert, dass es solche Arten von Beziehungen nicht gibt. Weißt du, was ich meine,
Moritz? Es kommt mir einfach vor, dass es, ich weiß, was du meinst schon und ich gebe dir absolut recht, aber es ist, das, was mich daran nervt, ist diese verkopfte Verkünsteltheit ohne einen wirklichen Boden.
Ja, ich weiß.
Ohne eine Erdung.
Dass
ohne,
auch
wo
nicht,
du das Gefühl hast.
Ja.
Weil es ist dann ja irgendwie, die versucht dann auch so eine poetische Sprache da dann irgendwie zu kriegen. Aber es ist irgendwie, ist immer künstlich, weil du merkst, da fehlt irgendein Kern, irgendein Boden, irgendeine Erdung.
Die Geschichte trägt nicht so, die hat nicht so viel.
Und es ist so eine künstliche Kopfgeburt für mich. Wobei ich muss es sagen, es ist jetzt nichts irgendwie, ich finde, es liest sich recht gut sogar, also es riecht sich recht schnell durch.
Ja.
Und ich sag mal, wenn man auf sehr verkopfte Sachen steht, kann es einem gefallen. So.
Ich habe es schon auch gut durchgelesen. Ich glaube, das ist deshalb liest sich so verkopft, weil die Beziehung zwischen Kiru und Eleonora auch so verkopft ist. Die sagen ja nicht einmal zueinander, so ist es, ich mag dich und darum geht's bei uns.
Ich habe halt immer so wirklich, ich habe irgendwie so bei der Hälfte, irgendwie bei jedem zweiten Absatz so das Bild im Kopf gehabt, wie die Autorin, wie die Michaela Murgi am Schreibtisch war und dann irgendwie, oh, jetzt habe ich einen klugen Gedanken und so, oh ja, jetzt bin ich sehr psychologisch irgendwie und das kommt jetzt alles mit rein und boah. Mhm. Ja. Genau.
Mai, ja.
Aber jetzt.
Aber kann man schon lesen.
Kann man schon lesen.
Also da kommen noch andere Bücher heute, Moritz. Hm?
Guter Abschluss, oder? Für das Buch.
Ja, passt doch.
Spielen wir was?
Ja, wir spielen jetzt passend zum Thema Mystery of Love von Suvian Stevens, bevor wir das nächste Buch besprechen.
Living
So, als nächstes kommt, glaube ich, bisschen der schwere Hammer des Abends. Von Karl-Heinz Ott und Jeden Tag das Meer. Original bei Hansa erschienen. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt als Taschenbuch rauskommt. Es geht um eine...
Ganz kurz vorher, ja. Der Hansa, das wollte ich dich vorhin schon fragen. Gibt es eigentlich so ein jeweiliges Verlagsprofil?
Ja, wahnsinnig.
Für was steht da der Hansa Verlag inhaltlich?
Also Hansa ist im Grunde, die haben seit jetzt, ich glaube, 4 Jahren, nee, länger, den neuen Verleger, den Jo Ländle. Und davor war das der Michael Krüger. Mhm. Und Hansa hat eigentlich immer schon, das Profil ist eigentlich sehr literarisch, ist eigentlich so der Münchner Verlag, also der süddeutsche Verlag, der so literarischsten ist, so auf einer Stufe so Fischer, Suhrkamp.
Sitzt in München.
Sitzt in München, genau. Aber ich finde echt vor allem den Michael Krüger, den alten Verleger, wahnsinnig toller Typ, ist so ein Alt-68er vom Typ her. Und den fand ich richtig gut, den Jo Ländle. Ich finde, das Profil von dem ist einfach...
Seit wann ist der
jetzt? Das weiß ich nicht, kann ich dir keine Zahlen sagen, aber ein paar Jahre.
Okay.
Auf jeden Fall. Und mittlerweile finde ich Hansa-Bücher einfach irgendwie echt wirklich teilweise langweilig. Also natürlich, es gibt immer ein paar einzelne Autoren, aber du hast nicht mehr das Gefühl, dass das ein Verlag ist, wo du irgendwie blind greifen kannst, reingreifen kannst. Und das ist gut, was du früher bei Hansa schon hattest. Genau, also das Profil ist an sich literarisch, auf jeden Fall. Und dann haben sie irgendwie so
zig... Aber was meinst du mit literarisch? Ist es ja immer literarisch, also verstehe ich nicht ganz.
Hochliterarisch, anspruchsvollere Literatur.
Ah, also keine Unterhaltungsliteratur, keine Krimis,
keine Krimis, genau, sowas. Sondern halt einfach wirklich hochliterarisch, literarischer. Und dann haben sie aber dann auch noch irgendwie zig Imprints, wieder irgendwie so Hansa Berlin und Hansa Blau und alles, wo keiner auch wirklich, auch Buchhändler nicht wirklich wissen, was soll das eigentlich, wo ist da das Profil, keine Ahnung.
So Unterverlage
oder ja, so? Ja, genau, so Unterverlage, so eine Sparte quasi. Das ist gerade irgendwie, das hat jeder
Verlag. Das heißt, Verlag dieses grad. Buch ist vielleicht ganz exemplarisch.
Ist exemplarisch, ist ein Hansa-Buch, ist ein typisches Hansa-Buch tatsächlich.
Na dann erzähl doch mal den Hörern, um was es in dem Buch geht,
Moritz. Genau, also es geht um eine ältere Dame, die... Mitte 60 circa ist und ihren Mann verloren hat, mit dem sie ein ehemals sehr nobles Restauranthotel am Bodensee hatte. Der Mann ist gestorben und auf einmal waren sie quasi dieser Schuldenberg von dem Hotel, was sie nicht gewusst hatte, war auch dann auf einmal da. Sie verkauft es dann an den hinterfotzigen Bruder des verstorbenen Mannes und fährt nach Wales in ein winziges Kaff und übernimmt da die Pension quasi und ist dann da. Und das ist dann ein Mix aus Erinnerungen an eben ihren Mann, an das Hotel, an das Leben am Bodensee und dann aber immer auch dieses Jetzt, dann wieder, wie sie diese Pension in Wales hat und eben das Meer in Wales.
Genau. Moritz, ich muss dir was sagen. Und ich hoffe, du bist nicht so schockiert wie damals, als ich mit der Bastelschere mir das Pony geschnitten habe. Ich habe es nicht zu Ende gelesen.
Ja, aber es ist nämlich gar nicht schlimm.
Hast du es gemacht?
Ja, aber ich habe gelitten. Ich habe unmenschlich gelitten. Ich habe dem lieben Gott 10-mal gedankt, dass es wirklich nur 130 Seiten hat. Und das war allein meinem preußischen Pflichtgefühl geschuldet, dass ich dieses Buch zu Ende gelesen habe.
Für die Sendung.
Für die Sendung. Nee, also wirklich keinerlei Vorwurf.
Ich habe bis zum Schluss nicht gecheckt, was sie eigentlich sagen will.
Es ist so nichtssagend. Es ist so nichtssagend.
What the fuck, dachte ich mir die ganze Zeit.
Ja.
Warum muss ich meine Zeit damit vergeuden?
Ganz genau, ja,
voll. Es ist ja kein Krimi, es geht ja auch nicht darum, den Mord von dem Mann aufzudecken.
Der ist doch nicht ermordet worden.
Ja, oder weiß ich
den
nicht,
Tod aufzudecken,
keine Ahnung. Ja. Ich habe einfach nicht in diese Story hineingefunden, also überhaupt nicht. Ja, was auch daran lag, dass die Perspektive, aus der geschrieben wurde, von außen ist. Also es ging ja nicht einmal, das ist ja keine Ich, also es geht von außen, wird es nicht aus dem eigenen Erleben wird geschildert.
Ja genau, und das ist so
und
zerfetzt.
Und das fand ich so langweilig.
Es ist so zerfetzt, genau, es sind dann immer irgendwie, dann was im Hier, dann also was dann im Hier, dann im Wales und dann wieder diese Erinnerungen, es sind ganz komisch miteinander vermischt worden und es ist gefühlt, jeder Absatz ging um was anderes. Jeder Absatz ging um was anderes. Du hast keine Geschichte, die irgendwie sich durchzieht und der du folgen kannst und die dich mitnimmt. einzelne Passagen waren ganz gut, muss man fairerweise sagen. Das waren, finde ich, vor allem die Passagen, wo wirklich erzählt wird, wo wirklich was erzählt wird. Mhm. Gerade wo von dieser Hotellerie erzählt wird, eben von diesem, wie sie das Hotel aufgebaut haben und St. Moritz, wo sie die Ausbildung gemacht haben.
Ja, dann hätte sie das vielleicht eher bei dem Erzählstrang bleiben sollen und dem Raum geben sollen.
Es gibt ja keinen Erzählstrang eigentlich.
Na genau. Ja. Sie hat einen Erzählstrang rausnehmen sollen und das hätte dann das Buch sein können.
Ja, ja. Ja, und vor allem, das ist es nämlich.
Alles wurde so angerissen.
Mhm. Vor allem, das ist es nämlich ja auch, ich kann mich nicht wirklich drüber aufregen, weil es nichts gibt, worüber ich mich aufregen hätte können, worüber ich mich aufregen könnte. Es ist nichts.
Es ist nicht mal so schlecht, dass man sich aufregen kann.
Ja, genau. Es ist nicht, du sagst, oh, das war jetzt schlecht. Sprachlich ist es eigentlich ganz gut.
Eigentlich ganz gut. Es ist so glatt.
Vielleicht ist das,
es hat kein Profil.
Nee, also das ist es, was mich so angekotzt hat. Du hast einen Absatz und dann auf einmal der nächste Absatz, es geht um was komplett anderes. Der nächste Absatz, du hast nichts gefunden, es gab keinen Erzählstrang, irgendwie sowas. Ja. Und dann eben, wie schon gesagt, die Passagen, wo was erzählt wurde, da war es gut. Das hat mir gut gefallen. Ein paar Passagen, die waren dann ganz gut. Aber der Rest ist einfach nichts. Es ist nichts, dieses Buch.
Dann erzählt sie, wie sie nach Rückblende mit ihrem Mann damals, wie heißt der? Bruno. Der eine heißt Bruno und der Bruder, der heißt Arno, gell? Und wie sie dann mit dem Bruno, weil er langsam irgendwie schon durchdreht und dann nach Amerika geflogen ist, weil er auf der Suche nach seinen Vorfahren ist. So.
Wo er irgendwo mal eine Doku oder sowas gesehen hat.
Ja, und dann sollte das, glaube ich, auch Humor darstellen, wieso er dann denkt, das sind seine Vorfahren. Das war dann irgendeine Abwandlung von seinem deutschen Nachnamen. Ich glaube, da wollte es lustig sein. Brown. Und er heißt Braun. Ach, ja, irgendwie sowas. Da hat man so richtig gemerkt, jetzt wollte er so einen Witz machen, aber war nicht witzig. Und dann denkst du dir so, und dann ist er wieder im Jetzt. Und dann arbeitet sie in Wales, aber in der Bar gerade. Und dann ständig, ich meine, der Titel, wie heißt der nochmal?
Und jeden Morgen das Meer.
Ja, genau. Irgendwie dann immer diese Naturmetaphern und dann so latente Suizidgedanken mit der Klippe.
Voll. Und ich denke mir so, an sich ist es ja eine coole Story, wo was drinstecken würde. So was, so alte Frau, Mann stirbt, ehemaliges tolles Hotel und dann merkt sie auf einmal Schulden. Und dann flieht sie irgendwie, verkauft es und flieht dann weg. Wer was dabei gehabt?
Dann hätte man aber tiefer in die Person der Sonja, die hätte man ausloten müssen.
Man hätte überhaupt irgendwas erzählen müssen.
Ja, man hätte irgendwo mal ein bisschen in die Tiefe gehen müssen.
Genau.
Das Buch ist total in die Breite und nirgendwo in die Tiefe.
Und ich
sehr ambitioniert geschrieben, aber nicht in die Tiefe.
Ja, alles ist super flach. Genau dieses so flache in die Breite ist dann so immer der Absatz, dann wieder da irgendwie wieder was, dann da wieder Suizidgedanke, dann da wieder über der ehemalige Professor, der dann in der Pension in Wales hockt.
Okay, das Thema des Deutschaufsatzes ist, wie verwebt man verschiedene Handlungsstränge ineinander?
Ich habe mir dann immer gedacht, wieso soll mich das interessieren? Es interessiert mich nicht einfach. Und ich denke mir doch auch, wenn du als Autor da dran bist, und der Karl-Heinz Ort, ich hatte ja noch nichts anderes von ihm gelesen.
Der sah total sympathisch aus.
Der hat auch viele Auszeichnungen bekommen und alles.
Der sieht sympathisch aus.
Aber ich denke mir doch, wenn du da als Autor dran bist und sowas schreibst, dann doch irgendwie, du musst doch irgendwie, ich glaube, ich nehme dir nicht ab, dass es ihn interessiert hat, was er geschrieben hat.
Ich habe halt auch so null biografische Anknüpfungspunkte und
keine
Figur hatte irgendwie eine Identifikationsgrundlage für mich.
Ja.
Also gar keine.
Ja. Und das ist es nämlich
auch so. Seite knapp vor 100 habe ich und für die 100 Seiten habe ich 2 Wochen
gebraucht. Ich habe auch 2 Wochen gebraucht.
Ich habe auch zwei Wochen
für 130 Seiten oder sowas.
Ich habe ein Buch schon mal in, weiß ich nicht, knapp einem Tag gelesen. 2 Wochen für knapp, also.
Ja, und ich habe mir dann auch gedacht, ob das vielleicht dann irgendwie daran liegt, keine Ahnung, wir sind beide recht jung noch und dann die Frau Ende 60 mit den Fragen, die sich da stellt. Aber das ist es nicht, weil es ist auch irgendwie, wenn ich ein Buch habe und das Buch ist gut und da geht es um, was weiß ich, einen alten Sack mit 90 in der Lebenswelt, die nichts mit mir zu tun hat. Wenn das Buch trotzdem gut ist, es muss nicht mit mir zu tun haben, das Buch, um gut zu sein. Aber das Buch ist einfach so nichts.
Ja. Also voll. Ich fand es einfach, das hat mich überhaupt nicht, gar nicht abgeholt.
Ja, mich auch nicht. Wir müssen jetzt bloß, glaube ich, ein bisschen aufhören, da wir sonst zu viel schimpfen.
Ja und?
Okay.
Wir haben noch gar nicht geschimpft, groß. Nee, es war ein total schönes Buch und es war halt voll gut geschrieben. Nein.
Schönes Cover aber.
Oh ja, das Cover ist ganz schön.
Das Cover ist schön, ja. Da bin ich auch tatsächlich gespannt, weil ich nicht weiß, wie das im Taschenbuch rauskommt. Ich weiß nur, dass das als Taschenbuch rauskommt.
Mhm. Ja. Und für wen, wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen was freuen, oder wer glaubst du, könnte die Zielgruppe sein, die dem Buch, Leute, die gerne am Bodensee fahren, die gerne in Wales sind.
Die sich über Hotels interessieren.
Ja.
Wales, ja.
Eine Schifffahrt kam noch vor. Alter, da kam so viel. So dick ist das Buch ja nicht.
Nee.
Erzählt sie, wie sie auf dem Schiff waren.
Ja, voll. Es ist super komisch. Alkoholiker können es interessieren.
Stimmt.
Ja.
Machen wir das nächste Lied.
Machen wir das nächste Lied. Da haben wir dabei von Bruce Springsteen Seaside Bar.
Apropos jeden Morgen das Meer. Seaside Bar. Da sind wir wieder und unser nächstes Buch, da freue ich mich persönlich am meisten drauf, ist von Burkhard Klausner und es ist sein Debütroman und heißt Vor dem Anfang. Ich muss zum Autor kurz ein bisschen was sagen. Als mir dann bei der Recherche aufgefallen ist, woher ich diesen Autor kenne, da.
Das ist hauptsächlich Schauspieler eigentlich.
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen, Moritz, du kannst es kaum erwarten. Genau, der Burkhard Klausner ist Schauspieler und ich kenne ihn vor allem aus dem Film Die fetten Jahre sind vorbei mit Daniel Brühl, Julia Jentsch, Stipe Ercek und der Burkhard Klausner war der entführte Manager in dem Film, der Justus Hardenberg. Der Film kam 2004 raus, da war ich 19 Jahre alt und ich weiß noch genau, wo ich diesen Film angeschaut habe, im Melo, in meinem heißgeliebten Melodrom. Das war nämlich auch ein Kino und Disco danach. Und ich weiß leider nicht mehr, mit wem ich den Film angeschaut habe. Also wer hier zuhört und weiß, ich habe diesen Film angeschaut mit der Melina, dann bitte kurze SMS an mich. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich fand den Film damals super. Und Moritz, da warst du fünf Jahre alt.
Ich war fünf.
Du warst wahrscheinlich daheim, hast schon geschlafen. Hoffentlich warst du daheim. Da warst du 5, eigentlich
ja.
Verrückt,
ja. Ja.
Und da habe ich diesen Film angeschaut. Und der Burkhard Klausner, der hat jetzt debütiert, wie man sozusagen, wie man sagen kann, mit diesem Roman. Also er ist eigentlich Schauspieler, bekannt eben aus diesem Film.
Ich kenne ihn daher tatsächlich. Ist mir auch
Kennst du ihn aus einem anderen Film?
Der Staat gegen Fritz Bauer, da spielt er Fritz Bauer und wahnsinnig toller Film.
Daher kenne ich ihn. Den habe ich nicht gesehen, aber ja. Ich kenne den vom Titel.
Mhm. Da spielt er den Fritz Bauer und wirklich toll. Mhm. Wirklich toll.
Ja.
Ja.
Also super, super Schauspieler.
Aber er ist vor allem im Theater eigentlich unterwegs.
Er ist vor allem im Theater unterwegs.
Ja,
ja, genau.
Und er hat uns unser Bild kommentiert auf Instagram.
Oh, wir haben uns so gefreut.
Wir haben uns wirklich gefreut.
Wir haben uns so gefreut. Ein Hoch auf Instagram, dass man andere Autoren aufmerksam machen kann, wenn man ihre Bücher bespricht. Und er hat uns 2 Daumen hoch gegeben. Und Herr Klausner, falls Sie zuhören, wir mögen Ihr Buch sehr. Also ich zumindest. Moritz schaut aber auch ganz glücklich aus.
Ja, was ich ganz witzig finde tatsächlich, das muss ich jetzt mal erzählen, weil das sagst du ja jetzt, hast ja dann nach dem Buch quasi gesagt, jetzt erstmal Pause mit Zweite Weltkriegsliteratur.
Weil und, wir in der letzten Folge hatten wir so viel Zweite Weltkriegsliteratur und das spielt ja auch, wie ich gleich erzählen werde, auch im
genau.
Zweiten
Weltkrieg. Und das ist ganz witzig, weil das ist auch ein Buch. Es ist ein, das heißt Klassiker, das ist im Grunde ein Gespräch zwischen dem Rüdiger Safranski, mhm. zwischen dem Typen beim NZZ, der Chef von der Neue Zürcher Zeitung, der Literaturteil macht, und von dem Michael Krüger, also dem ehemaligen Hansa-Verleger. Und das finde ich nämlich so witzig, weil... Und
was ist das, ein Buch?
Ein Klassiker, ja genau, das Buch ist im Grunde ein Gespräch über Klassiker.
Und das heißt Klassiker.
Klassiker, Ausrufezeichen, genau. Und da sagt eben der Safranski dann auch mal irgendwie, dass er auch so das Gefühl hätte, wenn es den Zweiten Weltkrieg und die Nazizeit nicht gegeben hätte, hätte die Gegenwartsliteratur in Deutschland eigentlich keine Themen.
Es gibt unglaublich viel
ja.
Zweite Weltkriegsliteratur. Und das Spannende ist da, aber finde ich, dass es immer wieder neue Perspektiven gibt.
Ja,
und neue Erzählweisen. Und da war ich jetzt auch sehr positiv überrascht. Ja, Vor dem Anfang heißt das Buch.
Stellst du es uns noch vor?
Ich wollte gleich loslegen. Der Debütroman eben von Burkhard Klausner. Der spielt in Berlin im April 1945. Der Schauplatz ist also eine Welt im Übergang. Das sind die letzten Kriegstage. Und was die Geschichte so spannend macht, ist die Perspektive, finde ich. Es wird nämlich berichtet aus dem Mikrokosmos einer Freundschaft, Fritz und Schulz.
Kann man da Freundschaft sagen?
Ja, einer Zwangsfreundschaft vielleicht, aber so will ich es
jetzt.
Einer Zweckgemeinschaft, ja, einer, genau, die wurden auf jeden Fall in diese, eine Schicksalsgemeinschaft, wäre vielleicht passend.
Ja, wobei ich zum Beispiel fand, irgendwie, das war ja, ist ja auch
Aber so jetzt lass mich das noch fertig
kriegen. Ja,
also, Moritz, also, die zwei, Fritz und Schulz, haben auf jeden Fall den gemeinsamen Auftrag, die Geldkasse ihrer Einheit ins Reichsluftfahrtsministerium zu bringen, nach Berlin-Mitte. Die sind, glaube ich, in Berlin-Schönefeld, sind ein bisschen außerhalb von Berlin
ja.
und müssen diese Kasse in die Mitte von Berlin reinbringen. Und da geht es ja gerade ab. Also einmal durch die zerbombte Stadt mit ihren klapprigen Fahrrädern. So, das ist die Rahmenhandlung. Ja, ja, ob es eine Freundschaft ist oder nicht, es ist auf jeden Fall eine Schicksalsgemeinschaft. Mhm. Aber sie kennen sich ja nicht
genau.
erst seit dieser
Weil ich hatte das auch so als den
Tätigkeit.
Ja, als ich auch den Klappentext gelesen habe, dann auch Besprechungen und alles, war das auch so irgendwie dann, was weiß ich, was steht irgendwo mal drauf, irgendwie die Weltliteratur hat einen, 2 neue Charaktere, dann irgendwie die Freundschaft zwischen den beiden. Und ich fand tatsächlich irgendwie, es ging doch nur um den Fritz.
Es ging
mehr um Freundschaft, die ist doch so irgendwie das erste Drittel.
Ja, zumal er ja dann auch mal abtaucht.
Ja, genau.
Über mehrere Seiten.
Ich finde, es ging ja eigentlich nur um, eigentlich hauptsächlich
da hast du recht.
Um die Zeit, wo der Fritz allein ist. Dann.
Ja, ja. Genau, und also ich finde, ich muss gleich diese Analogie loswerden, weil ich fand die so ins Auge stechend. Kennst du von Sven Regener Herr Lehmann, Moritz?
Ja.
Gelesen oder den Film
den
gesehen?
Den Film.
Großartig, groß, 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 großartig. Und ich finde, dass dieses Buch, also wenn Herr Lehmann in diesen Tagen gespielt hätte, dann wäre das so gewesen. Weil, also der Fritz steht tatsächlich im Mittelpunkt und da gibt es ja unglaublich viele innere Monologe, die so von Witz nur so strotzen und aber auch seine Lebenseinstellung, seine Lebensphilosophie, die in so kleinen Entscheidungen, mache ich jetzt das oder mache ich das, was ist ungefährlicher, so deutlich wird,
ja,
die kommt so durch und die ist erstens unglaublich komisch, ja, von einer Naivität auch oft, Aber so das Glück ist mit den Dummen, finde ich, war so ein bisschen das Leitding.
Aber da finde ich zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, irgendwie so Lebensphilosophie von ihm, ich fand die Charaktere eher ein bisschen flach. Also ich fand es, man merkt wahnsinnig eben, dass er Schauspieler ist, der Fritz Burkhardt, weil es kommt mir da mehr vor wie ein Film oder von Erzählweise her wie ein Film und ein Drehbuch, was ja nichts Schlechtes ist. Aber es ist da so ganz flott erzählt und alles und die einzelnen Szenen von der Spannung und sowas und richtig gut. Also
ich hätte auch,
aber warte noch ganz kurz in den Bogen da drauf wieder.
Ja.
Aber da so wie bei einem Film quasi, dass du nicht jetzt wie bei einem psychologischen Roman den Einblick in die Charaktere hast.
Bei mir, du wirst lachen, Moritz, bei mir steht hier auf dem Zettel, aber die Eindrücke wirken nicht lange nach. Was aber auch an der knappen Sprache liegt.
Ja, die Sprache ist gut, man stolpert nicht drüber, ist jetzt aber auch nichts Besonderes in dem Sinne.
Nee, aber die ist knapp und deswegen finde ich, ist es so ein Page-Turner. Man liest es so weg. Ja. Also was ich nicht gebraucht hätte, sind die Einschübe und Rückblicke, vor allem diese Familienchronik, die waren mir zu wuchtig. Also das hätte die Geschichte, finde ich, nicht gebraucht, diese ganzen Rückblicke.
Mhm.
Aber ich finde, der Typ, der ist so gewieft und gewitzt.
Es macht Spaß zu lesen.
Ja, genau, er versucht nicht, Opfer in diesen letzten Stunden zu werden.
Ja.
Und was er sich dabei so einfallen lässt oder wie er so, du bist ja wie in seinem Kopf als Leser.
Mhm.
Ja. Du überlegst ja so mit ihm mit. Und dann denkst du dir, na Gott, mach das jetzt nicht. Trau dich das jetzt doch nicht. Aber er...
Was ich da eben auch wirklich sehr angenehm fand, ist, dass es ist nicht so dieses... Es ist eben, wie du sagst, irgendwie mit Witz und man liest es dann irgendwie gerne. Natürlich ist es schlimm und Krieg und alles Mögliche, aber es ist nicht so dieses Depressive. Und das fand ich, da hat es ein bisschen, da hat Spaß
gemacht. Schafft es erstmal eine Geschichte vor dem Hintergrund mit diesem Schauplatz.
Aber ohne, dass es albern wirkt.
Ja, aber da diesen Witz reinzuholen, das musst du erstmal schaffen.
Und da finde ich es richtig gut. Also ich habe ja schon gesagt, es kommt mir so wirklich vor, man kann es lesen wie auf die Art, wie man Film anschaut. Deswegen wäre ich auch was auch für Leute, die nicht viel lesen.
Ich glaube, das könnte man auch gut verfilmen, das Buch.
Ja, absolut, absolut.
Aber das meine ich mit Sven Regner. Ja, und ich meine das mit Sven Regner und Herr Lehmann. Das ist genau dasselbe gewesen. Also ich glaube, wie der so da durch Berlin stolpert. Also ich meine, klar, das ist ein gewagter Vergleich. Aber diese Analogie zu Herr Lehmann, die hat sich mir so aufgedrängt.
Ja, echt?
Ja, total.
Also ich habe nur den Film gesehen. Und jetzt, wo du sagst, ich weiß so, was du meinst.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß schon, was du meinst, glaube ich. Aber für mich ist halt so Christian Ulmen so eine komplett andere Figur wie der Fritz.
Aber ich finde, Christian Ulm würde die Figur richtig gut besetzen.
Ja,
findest
du? Mhm, ich finde, da ist er ein bisschen zu schlaksig. Das ist ein bisschen zu wenig spitz.
Irgendwie. Ja, aber und wie hast du dir den Fritz beim Lesen vorgestellt?
Keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen so ein hagerer, gewiefter.
Aber Christian Ulm hat für seine Rollen auch schon immer krass abgenommen. Ich glaube, das würde der
Christian. Darum ging es mir nicht, aber.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. So ein anderer
Typ. Ja, genau, so ein anderer Typ halt, ja. Nee, aber ich weiß, was du meinst mit diesem durch Berlin und dann schlendern und dann immer hinter jeder Ecke was Neues und dann wieder, ja.
Und daraus, finde ich, ergibt sich auch die Spannung des Buches, weil du wirst ja Wissenschaftler mit dieser blöden Kasse.
Ja.
Also ist ja eigentlich auch so lustig, weil es geht um so eine blöde Kasse. Mhm. Interessiert ja keinen Menschen mehr. Der Krieg ist eigentlich gleich vorbei.
Und dann sind also 500 Euro Kasse, irgendwie so.
Ja, 500 Reichsmark, was weiß ich. Ja, zu diesem Reichsluftfahrtministerium. Mhm. Und dann ist er im Büro und klopft. Und es war eigentlich schon klar, wenn er diesen Stempel nicht kriegt, dass die Kasse ankommt, ist er im Arsch. Klopft, kommt rein. Ja, servus!
Der alte Spezi da aus dem Verein.
Alte Spezi von damals hockt dann da drin. Also der hat auch super viel Dusel.
Ja.
Also richtig.
Ja. Ist es eigentlich fast so eine Ding, wie heißt es nochmal? So eine Harlekin-Geschichte. Wie so eine Simpel. So ein bisschen.
Kenne ich nicht. Was Simpel? Weiß ich nicht.
Simplicissimus-Geschichte, so der so durchs Leben stolpert. Ja, genau.
Der Gaukler.
Ja. Ja,
so archetypisch wäre so der. Ja, nein, das meine ich mit, das Glück ist mit den Dummen.
Ja.
Der hat sich ja jetzt keine, macht alles so spontan und aus
aber
dem Bauch
nicht, raus. Also nicht, aber dumm irgendwie so, es passiert nur mit
nicht
ihm,
einfältig. Sondern
so gewieft.
Er macht das Beste, er ist ein guter Situationsmanager.
Ja. Ja, genau.
Und der also, ist halt dann immer so im Moment und entscheidet aus dem Bauch raus.
Also was gibt es sonst noch so zu sagen? Also ich finde, die Erzählweise ist wirklich, die nimmt einen richtig mit, die zieht einen, du hast ja Page-Turner auch gesagt, sprachlich ist es vollkommen okay, einfach gehalten, aber vollkommen okay.
Ich fand die Sprache sehr unterhaltsam.
Und ich würde jetzt sagen, also es ist wirklich... gute Unterhaltung, haut mich jetzt aber auch nicht so von der Tiefe vom Hocker.
Nee, aber ich finde auch nicht, dass jedes Buch tief sein muss.
Absolut.
Mir hat es Lust Absolut. Gemacht beim Lesen.
Genau, ja.
Und von dem her war es für mich ein gutes Buch.
Mhm. Genau.
Und ich hoffe und wünsche mir sehr, dass dieses Buch verfilmt wird.
Mhm.
Das wäre, glaube ich, ein Hit.
Das kann passieren.
Ja. Und passend zum Buch haben wir jetzt wegen dem Fluchtcharakter in dem Buch Head Over Heels. Weißt du noch, von wem das ist, Moritz?
Nee, weiß ich nicht mehr.
Ja, ist auch egal. Ist auch okay. Wir schauen es nach. Später dann. Moritz, machst du mal hier kurz aus?
Unser nächstes Buch. Aber ich habe.
Wir klackern hier immer ein bisschen. Das ist das Kabel von den Kopfhörern. Entschuldigung.
Genau, unser nächstes Buch, Die schlafenden Schönen von Kawabata, von Yasunari Kawabata, Literaturnobelpreisträger, ist 1972 durch Freitod gestorben, hat sich selbst umgebracht. Genau, worum geht es in dem Buch? Es geht im Grunde, ist es immer aus der Sicht eines älteren Mannes, auch wieder um die Mitte 60, der von einem...
67,
oh, Hausaufgaben gemacht.
Das habe ich gelesen,
zu Ende. Der ein Etablissement besucht und dieses Etablissement ist, bietet an, die Nacht zu verbringen mit einer Frau, die in Tiefschlaf, in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden ist, also... keine Prostitution. Man kann einfach quasi diese Nacht neben dieser Frau schlafen, die in absoluten Tiefschlaf versetzt ist, nicht aus diesem Tiefschlaf herauskommt.
Miteinander schlafen bekommt hier eine ganz neue Bedeutung.
Aha. Oh, den hast du ja aufgeschrieben.
Den habe ich auch, der war gut.
Genau, und dieser ältere Herr, ich habe leider vergessen, wie er heißt.
Eguchi oder Eguchi.
Ich kann
leider kein Japanisch.
Ich kann ja Japanisch ein bisschen.
Tamagotchi sagt man auch nicht, ja. Tamagotchi, also heißt Eguchi.
Ich habe mal ein halbes Jahr lang VHS-Kurs Japanisch
gut gemacht. Gut platziert, der Moritz, wusstet ihr das?
Wusstet ihr das schon? Und er besucht dieses...
Weißt du noch was?
Yoroshiku onegai shimasu heißt... Wenn man Yoroshiku onegai shimasu, das ist, glaube ich, wenn man ein Gespräch beginnt, dass man erstmal um das Wohlwollen bittet, wenn man ein Gespräch beginnt, finde ich eigentlich sehr schön.
Bevor man überhaupt redet.
Ja, genau, bevor man redet, bittet man erstmal quasi um das Wohlwollen. Aber
kannst du es nochmal sagen?
Yoroshiku onegai shimasu. Vielleicht ist es auch ganz falsch, aber ich habe jetzt einfach mal.
Aber der Kurs hat sich jetzt schon gelohnt, weil du hast mal Japanisch im Radio geredet.
Ich habe mal Japanisch im Radio geredet. Wow.
Wow, angekommen.
Oh, wow. Genau, und auf jeden Fall, er besucht dieses Etablissement viermal mit vier verschiedenen Frauen. Und bei jeder Frau erinnert er sich an eine Frau aus seiner Vergangenheit zurück.
Ja, genau.
Genau.
Ich dachte mir, dass es sowas ist wie eine Katharsis seiner Frauenerfahrungen.
Mhm.
Also diese Frauen... Die lösen jeweils immer was anderes in ihm aus. Mal sind es Erinnerungen an seine Tochter oder an Prostituierte. Dunkle Gefühle werden ausgelöst, auch Mordfantasien, Suizidfantasien, väterliche Gefühle, Reue, Trauer.
Mhm.
Und es mutet auch immer so ein bisschen an wie eine Beichtsituation.
Ja, also das finde ich wahnsinnig.
Weil diese Frauen, die da in den Schlaf versetzt wurden, freiwillig übrigens, also die kriegen ja Geld dafür.
Ja.
Also es ist ja schon eine Form von Prostitution, nur ohne Sex.
Genau.
Genau. Aber ich glaube, was ihm da so eine Erleichterung verschafft, ist, dass die Frauen ihn nicht verurteilen.
Mhm.
Also das diese Scham auch, bleibt ihm erspart.
Es ist auch, wo du schon so sagst, das sind wirklich von Mordfantasien bis alles mögliche, über Lust, über väterliche Gefühle, über... Ganz schöne wirklich, Gefühle es ist und das ist immer ohne Urteil. Es ist immer ohne Urteil, eben wie du sagst. Und also ich fand das Buch genial. Es ist so genial, fand ich. Und das ist auch, wie er dann beschreibt, wie auf diese, wo du auch gesagt hast, wie die einzelnen Frauen was in ihm auslösen. Wie er dann beschreibt, irgendwie nur durch Bewegungen der Frauen im Schlaf, irgendwie, oh ja, das ist eine lustvollere, das ist eine wildere, irgendwie so ein bisschen. Durch die Bewegungen im Schlaf oder nur durch das Aussehen der Brüste, nur durch irgendwie das Gesicht und einen Zahn, der irgendwie im Schlaf hervorschaut, irgendwie aus den Lippen. Und
es wäre so am Buch vorbei, wenn man dann so ein Inhalt-Bashing macht und so sagt,
wenn man das so moralisch betrachten
was macht man
würde, oder?
Mit den Frauen... Die da in Schlaf versetzen und das ist ja eine unmögliche Geschichte. Aber der Autor nimmt einen wirklich mit in diese Abgründe männlicher oder vielleicht sogar menschlicher Seelen.
Genau,
und das muss man manchmal aushalten, aber das ist ihm schreibend so gut gelungen, dass du dich da an der Hand genommen fühlst.
Das war es nämlich auch eben. Es ist... wäre komplett fehl am Platz, das irgendwie moralisch dann zu bewerten, dieses Buch, weil es eben genau auf so, meine Güte, Reich Ranitzky, der hat immer gesagt, was macht gute Literatur aus? Der hat gesagt, ein doppelter Boden. Und ein wirklich gutes Buch, ein doppelter, dreifacher, vierfacher Boden. Und das hat dieses Buch. Und was ich so besonders finde, dieses Buch, du spürst, okay, da ist eine tiefere Ebene. Da ist wirklich eine tiefere Ebene, nochmal runter, ein doppelter Boden, ein dreifacher Boden. Aber ich habe es nicht geschafft, mir zu begreiflich zu machen, das zu benennen, was es ist wirklich. Ich finde, es schwingt immer mit. Das ist auch, es sind ja fast schon wirklich so romantische Motive, dann immer mit dem Schlaf, mit dieser Dunkelheit, mit den Träumen. Und also ich find's
wenn ich vielleicht
Wahnsinn.
An der Stelle mal ein Zitat aus dem Buch vorlesen darf, da geht es darum, was den Mann bewegt, wenn er neben dem Mädchen liegt. Was von dem Mädchen her eindrang, war der kreisende Strom des Lebens, der Rhythmus des Lebens, waren die Verlockungen des Lebens und also für einen alten Mann die Rückkehr ins Leben.
Das ist nämlich auch genau, wie das gegenübergestellt wird. Da hat er dann auch die Fantasien, irgendwie dann auch eben quasi die Regeln zu brechen und mit diesen schlafenden Mädchen auch dann Sex zu haben. Zieht es dann aber zurück, als er dann bemerkt, dass die auch noch Jungfrauen sind. Also es ist wirklich dann auch diese Beschreibung von dieser Weiblichkeit, eine ganz mädchenhafte, eigentlich reine Weiblichkeit. Und die kontrastiert dann quasi immer mit seinem verbrauchten Leben, in Anführungszeichen.
Und es ist teilweise auch lyrisch, wenn es zum Beispiel heißt, oh, lehre du mich den Zauber des Lebendigen,
ja,
also, gerichtet an das schlafende Mädchen.
Und es ist, also ich muss ja sagen, ich habe einen wahnsinnigen Japan-Fable. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Aber das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, Moritz. Danke, dass du mir das sagst.
Aber vor allem halt dieses alte Japan und nicht jetzt irgendwie dieses, keine Ahnung, Manga-Japan oder sowas. Und das ist ein wirklich... im Buch, das entspringt der japanischen Seele, wirklich die Art, wie geschrieben ist, die Art, wie erzählt wird, die Mentalität, dieses Schauen, wo man es, finde ich, so wahnsinnig gemerkt hat, ist alles über diesen Baum, was ist über,
ja,
diese Kamillen?
Nee, ist
nicht Kamillen.
Nee, nicht Kamille.
Nicht Kamille.
Karmelite oder so.
Ja, genau, Kamelien.
Kamelien.
Kamelienbaum da beschrieben wird. Und da wird dann auch eine Zeit, wie das wirklich so aufgeladen wird, die Bedeutung von dieser Blüte, die auf den Boden fällt. Ist echt was. Du kannst beim Japanischen und gerade auch bei dem Buch wirklich so eine Linie ziehen zur deutschen Romantik. Das ist ganz, ganz spannend. Und einfach da, wie diese Naturbeobachtungen, wie es bedeutungsvoll gemacht wird, diese einzelnen, wie die Bewegungen, die inneren Bewegungen mit diesem Mädchen, wie die bedeutsam gemacht werden.
Also, und ich, also wirklich, es ist überhaupt nicht abschätzig gegenüber Frauen geschrieben. Das wäre mir auf jeden Fall aufgefallen. Er macht so eine Art Bestandsaufnahme, was all seine Beziehungen zu Frauen in seinem Leben betrifft. Und das ist so eine Art Alpha und Omega. Am Ende kommt er nämlich bei dem letzten Mädchen, dem er schläft, darauf, zu der Erkenntnis, dass seine Mutter eigentlich die erste Frau in seinem Leben war. Und er hat davor über sämtliche Frauen nachgedacht und dann war die Mutter die letzte Frau in dem Buch. Und das ist auch so ein runder, schöner Abschluss. Und er reflektiert über all diese Beziehungen und über das, was, das habe ich mir so gedacht, was Frauen eigentlich für eine Macht haben auf ihn und für ihn, was die in seinem Leben für eine Stellung haben. Also wie eingewoben er in dieses Beziehungsnetz mit sämtlichen Frauen ist.
Ja, und das fand ich dann auch, ja, absolut. Und gerade dann nochmal in Bezug zu diesen schlafenden Mädchen, fand ich es wahnsinnig, in was für ein Spannungsfeld oder was für ein Hochseilakt das war, wo er immer ganz kurz an der Grenze zur Erotik ist. Der überschreitet die Grenze nie, aber es ist immer diese Spannung ganz kurz davor, weil wenn er diese, einfach wenn er über die Frauen spricht, dann auch über die Brüste, einfach über das Aussehen, dann auch die Fantasien, an die ihn da kommen. Aber es ist nie so, dass es wirklich in die Erotik kommt. Und das ist, finde ich, auch ganz, ganz spannend.
Wobei es als Erotikroman oft deklariert wird, habe ich jetzt. Aber ich fand eigentlich nicht, dass es ein Erotikroman ist. Ein Erotikroman hat für mich immer die Assoziation, etwas Plumpes zu sein.
Genau.
Ja. Und das war es eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil. Mhm. Es hatte sowas wie so eine Zen-Stimmung, das ganze Buch.
Ja, genau, oder? Da eben wieder wirklich japanisch einfach auch. Wie hat dir die Sprache gefallen?
Ich fand sie fast lyrisch oft. Also man hat gemerkt, dass das Buch, wann wurde das geschrieben? In den 70ern, oder? In den 60ern. Also es klingt schon nach dem letzten Jahrhundert, also... Aber es ist keine moderne Sprache. Ich habe mir gedacht, ich finde die Übersetzungsleistung unglaublich gut, weil das ist natürlich im Original im Japanischen.
Ja.
Und weißt du zufällig, wer das übersetzt hat?
Nee, haben wir es da? Ich schau mal kurz, Sekunde.
Wir haben natürlich alle Bücher mit ins Studio genommen. Und der Moritz als Buchhändler weiß natürlich, wo jedes Buch liegt.
Also eigentlich wirklich, das ist das Lustige, zu 80% stimmt Ursula Gräfe. Das ist eigentlich die Übersetzerin, die übersetzt so gut wie alles aus dem Japanischen.
Wer jetzt dein Guess?
Ja.
Jetzt schau mal rein.
Siegfried Scharschmidt.
Ja.
Sagt mir jetzt nichts.
Okay.
Genau.
Wie fandest du die Sprache?
Also mir hat sie wirklich... man muss ein bisschen dieses Japanische mögen, weil es hat was, es ist nicht, es hat immer was leicht Kühles, finde ich. Es hat so einen Haiku-Ton einfach, dieses. Es hat
eine Gedicht
ziemlich, genau, also es hat eine wahnsinnige Melancholie drinnen, was sehr Poetisches, aber immer ruhig. Immer sehr ruhig auch.
Das meine ich mit förmlich, also es gibt keine sprachlichen Ausschweifungen.
Ja.
Es ist höflich geschrieben, passt das vielleicht? Es ist
höflich
und trotzdem tief
geschrieben. Ich weiß nicht, ob das irgendwas sagt, wie wenn man sich so einen Zen-Garten vorstellt, das Gefühl, das da kommt, das beschleicht dann da auch bei der Sprache.
Wenn das Buch ein Garten wäre, wäre es auf jeden Fall ein Zen-Garten. Da will man nämlich auch nichts anfassen. Das ist so diese Atmosphäre, dieses Bedachten und vorsichtig sein.
Genau, und das ist einfach auch wirklich wichtig, das dann nochmal zu sagen, aber dass da wirklich irgendeine moralische Betrachtung von dem, das
gar
wird so fehl am Platz.
Das würde dem Buch sowas von nicht gerecht werden und würde aber eigentlich heutzutage nur dahingehend wahrscheinlich besprochen werden und sonst nichts.
Ja, das ist schade, aber dafür sind wir ja da.
Dafür sind wir da. Aber ich finde, das wäre jetzt ein schöner Abschluss, aber ich finde nochmal, diese Metapher haben wir jetzt noch nicht ausführlich genug besprochen, die fand ich so eingängig mit dieser Beichtsituation. Mhm. Weil diese Mädchen, die hören natürlich nicht, was der sagt, Eguchi, und sind natürlich deshalb auch wertfrei und verurteilen ihn nicht. Das heißt, alle Gefühle, die da bei ihm hochkommen, auch die unangenehmen Scham und alles Dunkle auch, das ist da irgendwo aufgehoben in dem Schlaf der Mädchen.
Mhm, ja.
Und oft ist ja auch die Handhaltung gebetsähnlich. Mhm. Und es ist wie, ich finde, weil er geht ja auch viermal hin. Erst dachte er, er geht nur einmal hin, dann geht er immer wieder hin. Und
er findet sich selber auch ein Stück weit immer erbärmlich, dass er überhaupt hingeht.
Er findet sich zwischenzeitlich auch immer wieder erbärmlich. Ja, aber...
Ja, genau. Also das mit der Beißsituation vor allem auch, man kommt ja auch ein paar Beziehungen, die er hatte zu Frauen, also wenn er in die Vergangenheit schaut, deren er sich grämt, die kommen da ja dann wieder hoch.
Ja.
Ja. So.
Ja.
Dann.
Du hast immer einen schönen Abschlusssatz, Moritz, weißt du denn
noch? Genau,
doch?
Den weiß ich
noch. So schließen wir doch immer beim Bücherduett. Zweite Folge heute. In vier Wochen folgt die nächste. Mhm. Wir bleiben jetzt, glaube ich, beim Vier-Wochen-Takt.
Genau. Es war uns ein Fest.
Ein großes Fest, ja.
Und so sehen wir betroffen, der Vorhang zu und alle Fragen offen.
walking on the city train.